Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, der Predigttext heute steht in Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Meine erste Frage: Welche Reaktion löst dieser Text bei Ihnen aus? Eine Antwort könnte sein: Na ja, dieses Thema haut keinen mehr vom Sockel. Schon so oft gehört. Oder, lieber Herr Jesus, überforderst du uns nicht total? Licht der Welt zu sein, geht das nicht noch eine Nummer größer? Der Textzusammenhang, in dem diese Worte Jesu stehen, ist die Bergpredigt. Matthäus erzählt uns, dass sich eine große Menge Menschen am Fuß eines Berges aufgehalten haben, darunter die Jünger, Freunde, Anhänger und sicher auch Mitläufer. Und Jesus ist beim Anblick dieser Menschen auf den Berg gestiegen und hat eine lange Predigt gehalten. Bei Matthäus heißt es, er lehrte das Volk. Und Jesus beginnt diese Predigt mit den Seligpreisungen. Selig ist, das griechische Wort Makarios, man könnte es auch übersetzen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ihr geistlich Armen. Herzlichen Glückwunsch, ihr, die ihr Hunger und Durst nach Gerechtigkeit habt. Ihr, die ihr Frieden stiftet, aber auch ihr, herzlichen Glückwunsch, die ihr verfolgt werdet, die ihr Leid erleben müsst. Herzlichen Glückwunsch den Sanftmütigen und Barmherzigen. Und diese seine Predigt richtet sich nicht nur an intellektuelle oder religiöse Führer oder erfolgreiche Wirtschaftsbosse, sondern an kleine Leute, weniger gebildete, Fischer, Handwerker, Zolleintreiber, und die sollen Licht der Welt sein. Und wenn wir uns jetzt noch die 12 Jünger und ihre Charaktereigenschaften ansehen, die werden uns ja in der Bibel mit aller Offenheit beschrieben. Wenn man nun auf diese Jünger sieht, könnte noch mehr Zweifel aufkommen, ob diese Mannschaft geeignet ist, Licht der Welt zu sein. Da ist der Petrus, der auf alles eine Antwort hat, mutig vorangeht, aus dem Schiff tritt und ins Meer läuft. Das hat dann nicht ganz so gut geklappt. Und dann sind wir auf dem Hof von dem hohen Priester und dann kommt seine tiefste Stunde. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er verleugnet Jesus. Da ist Thomas, ein Skeptiker, der alles hinterfragt, und als seine jünger Kollegen ihm sagen, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, dann kann er dies nicht glauben. Wenn ich den Auferstandenen nicht selbst mit eigenen Augen sehe, glaube ich kein Wort. Oder der Johannes, ein wenig überheblich, er tritt vor Jesus, beziehungsweise er schickt seine Mutter dann auch vor, ich will auf dem Regierungsstuhl neben Jesus sitzen. Und so könnten wir vielleicht noch mehr von den Jüngern sagen. Diese Menschen sollen Licht der Welt sein, wo reihen wir uns ein? Daneben gibt es aber ein großes Aber. Ist dieser Auftrag Jesu für seine Jünger nicht ein großes Kompliment? Und wir können uns in die Reihe der einfachen und schwachen und nicht immer mutigen Menschen einreihen. Wir können das für unser Leben nehmen. Ihr seid das Licht der Welt. Ein Kompliment an uns, ein Kompliment an die Nachfolger Jesu. Denn Jesus gibt seinen Jüngern und uns seine Kraft und gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes, dass das in unserem Leben und in unserem Alltag Wirklichkeit werden kann. Mir hat jemand auf meine Frage geantwortet, als ich ihm gefragt habe, was bedeutet dir die Aussage, Licht der Welt zu sein, der mir geantwortet, ich finde es super, dass ich das sein darf und bin. Wie kann nun Licht der Welt in meinem Leben Wirklichkeit werden? Weil Jesus mich anstrahlt und weil er mir seine Kraft schenkt, weil er die Quelle des Lichts ist. Die Jünger, sie sind sozusagen Jüngerleuchten. Sie sind Reflektoren. Sie sind nicht die Lichtquelle. Die Gemeinde, die leuchten will und sich zu Jesus bekennt, leuchtet nur und lebt nur von ihm. Er strahlt mit seiner Liebe. Die Jünger leuchten an. Er erfüllt mit seiner Kraft, mit der Kraft seines Lichtscheins, das Dunkel und das Leere aus. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht das aus, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt? Wie hat sich das in seinem Leben, in seinem Alltag gezeigt? Eine Geschichte, die mir da immer einfällt, das ist einmal die Frau am Jakobsbrunnen. Ausgestoßen mehr oder weniger von ihrem Dorf. Sie muss in der heißen Mittagssonne Wasser holen. Jesus begegnet dieser Frau und offenbart sich ihr als der Messias und macht ihr Heil, ihr Leben heil und gibt ihr neuen Lebensmut und neue Lebenskraft. Da ist die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin. Er sagt zu den Menschen, zu den Pharisäern, zu den geistlichen Führern, wer den Ersten, wer keine Sünde oder euch ist, werfe den ersten Stein. Jesus nimmt sich dieser Ehebrecherin an und macht ihr Leben neu und heil. Gehe hin und sündige nicht mehr. Oder der Zachäus. Sie kennen diese Geschichte. Er klettert auf einen Baum, damit er Jesus sehen kann. Jesus spricht diesen Zachäus an. Komm herunter, ich will deinem Leben, deinem Haus Heil bringen. Eine Geschichte, die mich mein Leben lang zutiefst begleitet und beeindruckt hat, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und in meinem Bild, in meinem jugendlichen Bild ist unser Elternhaus mir vor Augen. Hinter dem Elternhaus ist ein großer Garten und dann Acker. Und ich sehe mich oft, oder als Kind habe ich mich oft in diesem Garten gesehen, wie der Vater dort steht und auf seinen Sohn wartet und sieht, wie er von ferne kommt. Der verlorene Sohn, er mit aller seiner Schuld, mit allen seinem Versagen, er wird von Jesus angenommen und er wird zurechtgebracht. Mit was strahlt uns Jesus an? Er strahlt uns an mit seiner Liebe. Er hat sein Leben für die Armen, für die Sünder, für die Verlorenen gegeben. Schuld muss mir nicht mehr nachlaufen, sondern sie wird von diesem Herrn weggenommen. Mit was strahlt uns Jesus an? Mit Vergebung. Er tilgt unsere Schuld und hat für unsere Verfehlungen sein Leben gelassen. Jesus strahlt uns an mit Hoffnung. Hoffnung auf ein Leben in seiner Herrlichkeit. Dieses gilt in unserem Alltag zu leben und Wirklichkeit zu machen. Dass Liebe, Vergebung, Hoffnung durch unser Leben gestrahlt wird und Menschen erleben. Auf der Suche nach einer Geschichte bin ich auf den Erino da Pazzo gestoßen. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Erino da Pazzo hat gelebt von 1907 bis 1974. War im Dritten Reich in Paris von den Nazis als Übersetzer eingesetzt und hat nebenher heimlich Juden in Sicherheit gebracht und vor ihrem Tod bewahrt. Dieser Erino da Pazzo, Sie können, wenn Sie den Namen bei der Frau Google eingeben, wird er dort kommen, können Sie diese Geschichte nachlesen. Er berichtet von der Kraft dieser Liebe und Vergebungsbereitschaft. Während der NS-Regierung, so berichtet er, wurde ich 1943 von einem deutschen Militärgericht zum Tode verurteilt. Er wurde für seine Tätigkeit oder dass er im Verborgenen getan hat, Juden in Sicherheit zu bringen. Er wurde verraten und dann verhaftet. Da ich verheiratet war und 4 Kinder hatte, wurde das Todesurteil in eine mildere Strafe umgewandelt. Man brachte mich in ein deutsches Konzentrationslager. 9 Monate nach meiner Einlieferung ins Lager wog ich nur noch 90 Pfund. Mein Körper war mit Wunden bedeckt. Dazu hatte man mir den rechten Arm gebrochen und mich ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 saß ich mit anderen Männern im Lager zusammen, als mich der Kommandant rufen ließ. Ich erschien mit entblößtem Oberkörper und barfuß. Er dagegen saß vor einer reich gedeckten festlichen Tafel. Ich musste stehend zusehen, wie er eine Stunde lang aß. Und in dieser Stunde setzte er mir schwer zu, weil ich Christ war und meinen gefangenen Kameraden von der Hoffnung auf das ewige Leben und von Jesus Christus und seiner Liebe predigte. In diesem Augenblick wurde ich vom Bösen versucht und hörte in meinem Herzen, wie der Teufel mir zuflüsterte. Da Pazzo, glaubst du immer noch an den Gott des Psalms 23? Und ich flehte zum himmlischen Vater um Kraft und Mut und schließlich konnte sagen, ja, ich glaube an ihn. Eine Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse herein. Der Lagerkommandant begann, diese zu essen. Dann wandte er sich an mich. Deine Frau ist eine gute Köchin, Tapazzo. Ich verstand nicht, was er damit meinte. Dann erklärte er mir, seit 7 Monaten schickt deine Frau dir Pakete mit kleinen Kuchen. Ich habe sie mit Vergnügen aufgegessen. Wieder musste ich gegen die Versuchung ankämpfen, ihn zu hassen und Gott anzuklagen. Ich wusste, dass meine Frau und meine Kinder sehr wenig zu essen zu hatten. Von ihren ohnehin kargen Rationen hatte sie nun Mehl, Fett und Zucker abgespart, um mir etwas zu schicken. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Wieder flüsterte der Teufel mir zu, hasse ihn, Dapazzo, hasse ihn. Und wieder betete ich Gott, bewahrte mich davor, dass der Hass von mir Besitz ergriff. Dann bat ich den Kommandanten, er möge mir doch einen Keks reichen. Ich wollte ihn nicht essen, sondern nur anschauen und an meine Kinder denken. Aber der Peiniger gewährte mir diese Bitte nicht. Stattdessen verfluchte er mich. Darauf sagte ich zu ihm, Sie sind ein armer Mann, Kommandant, doch ich bin reich. Denn ich glaube an Gott und bin durch das kostbare Blut Christi erlöst. Da wurde er sehr böse und schickte mich ins Lager zurück. Als der Krieg vorbei war und ich auf freiem Fuß war, hielt ich Ausschau nach diesem Lagerkommandanten. die meistens ehemals befehlenden Offiziere waren erschossen worden. Ihm jedoch war es gelungen, zu entkommen und unterzutauchen. 10 Jahre suchte ich ihn vergebens, doch schließlich fand ich ihn und eines Tages ging ich ihn besuchen. Er erkannte mich nicht wieder. Daraufhin sagte ich ihm: Ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Nun erinnerte er sich an all das Grauen. Er und seine Frau bekamen plötzlich furchtbare Angst. Zitternd fragte er: Sie sind gekommen, um sich zu rächen? Ja, antwortete ich und öffnete ein Paket, das ich mitgebracht hatte. Ein großer Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann haben wir zusammen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Der Mann sah mich völlig verwirrt an. Er konnte nicht verstehen, warum ich so handelte. Schließlich begann er zu weinen und bat mich um Verzeihung. Daraufhin sagte ich, dass ich ihm um der Liebe Jesu willen vergeben hätte. Wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4. Ein Jahr später bekannte der ehemalige Lagerkommandant seine entsetzliche Schuld Jesus Christus und auch seine Frau übergab Jesus ihr Leben. Beide durften die befreiende Vergebung von allen ihren Sünden erfahren. Nun gehen sie ihren Weg frohen Herzens mit Jesus Christus, ihrem Retter und Erlöser. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich gestehe, es ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Und ich frage mich, sieht es so aus, wenn ich Licht der Welt bin? Oder geht es nicht ein paar Nummern kleiner? Sind wir nicht restlos überfordert? Ich würde sagen, ja. Ja, wir sind überfordert, wenn ich mich alleine sehe. Nein, Jesus, er gebraucht den Plural. Es heißt nicht, du bist das Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Ihr Leuchter seid nicht gleich. Sie sind unterschiedlich groß und hell, haben unterschiedlichen Mut. Und wenn diese Leuchter als Gemeinde zusammenstehen, als Hauskreis zusammenstehen, als Jüngerkreis zusammenstehen, dann gibt es einen unüberschaubaren Lichtschein. Wir haben vor einigen Wochen im Hauskreis über Apostelgeschichte 5, 28 gesprochen. Den Vers habe ich das erste Mal bewusst gelesen. Da heißt es, die Pharisäer, die hohe Geistlichkeit der Juden sagt das zu den Jüngern: Ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre, mit eurem Leben, mit eurer Liebe erfüllt. Hat mich sehr beeindruckt, diese Aussage. Ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Das ist das, was Jesus uns zutraut, dass wir statt auf dem Berge sind, von Weitem zu sehen, dass die Menschen die Werke, die guten Werke seiner Nachfolger sehen. Was sind gute Werke? Was heißt es, Licht der Welt zu sein? Ich könnte sehr viel dazu sagen. Ich möchte 4 Sätze dazu sagen. Licht der Welt zu sein heißt, den anderen zu sehen. Nicht mich selber, sondern den anderen in seiner Situation. Licht der Welt zu sein bedeutet, sich dem anderen zuwenden, sich statt sich von ihm abzuwenden. Licht der Welt zu sein bedeutet, dem anderen Mut machen und Mut zu sprechen, in seine Lebenssituation zu hineinsprechen und auf den hinweisen, der Kraft und gibt für unser Leben und für unseren Alltag. Licht der Welt zu sein, heißt sicher auch dem anderen für seinen Dienst danken und nicht für das, was vielleicht nicht so gut geht, meckern und schimpfen. In unserem Predigttext steht nun, man stellt das Licht nicht unter ein Gefäß. Das Licht verdunkeln verstehe ich so. Ich bewahre mein Christsein für die Notlage auf. Ich gehe in die Gemeinde und bete, wenn Not am Mann ist, an der Frau ist. Habe mir die Frage gestellt, was könnte die Ursache sein, dass die Leuchten, die wir sein sollen, ihren Schein verlieren und nicht mehr so leuchten. Was ich immer schwer verstanden habe, wenn ich das Volk Israel mir angucke, wie sie erfahren haben, wie Gott sie mit großer Macht aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat. Die Vergangenheit auf einmal gewinnt bei den ursprünglich Begeisterten zu leuchten. In Ägypten, wo sie geknechtet wurden, wo sie als Sklaven arbeiten mussten. In Ägypten war alles viel besser. Der Blick zurück. Ich möchte drei Ursachen nennen, was dazu führt, dass unsere Leuchtkraft verdunkelt. Ich möchte als erstes nennen Abnutzung. Ja, in unserem Leben als Jünger und Nachfolger kennen wir auch Enttäuschungen. Wir beten für eine Sache über Jahre und es scheint so, als wenn Gott uns nicht erhören will. Ja, in unserem Leben als Jünger und Nachfolger kennen wir auch Routine. So ähnlich wie bei den Juden. Früher war einfach alles viel besser. Früher war die Predigt besser. Früher war die Musik, die wir Älteren gehört haben und jetzt viel besser finden. Früher war vielleicht die Musik besser. Früher haben wir die Predigt besser verstanden. Vielleicht liegt es daran, dass wir heute unser Hörgerät vergessen haben. Abnutzung. Wir hören die Predigt und wir lesen das Wort Gottes und wir erfahren in unserem Alltag oft die Situation, dass so aussieht, dass Gott schweigt. Abnutzung. Jesus ist bis heute noch nicht wiedergekommen. Oder die eigene Schwäche, die man seit Jahren überwinden will und es gelingt nicht. Enttäuschungen, die wir von Menschen erfahren, Enttäuschungen, die wir vielleicht auch von Gott erfahren. Was bringt mir der Glaube? Ein zweiter Punkt, der unsere Leuchtkraft verdunkelt. Ich möchte es nennen mit Verhärtung. Für wen höre ich die Predigt? Für wen lese ich das Wort Gottes? Wir kennen ja alle oder viele Geschichten in der Bibel. Was sagt uns die Predigt? Muss es nicht etwas Neues sein, was ich bis dato noch nicht gehört habe? Kann das Wort Gottes in mein Leben, in meine Situation hineinsprechen? Bin ich offen für sein Reden? Ist mein Herz offen für sein Reden? Ein dritter Punkt, Verunreinigung oder Sünde. Wir klagen zu Recht über viele Menschen in unserem Land, die sich von Gott abgewandt haben. Aber auch die Jünger leuchten, sind Kinder ihrer Zeit. Louis Palau, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, ein Evangelist in Argentinien geboren. Er hat in einem Vortrag vor Gemeindemitarbeitern gesagt, Geld, Sex, Macht und Hochmut sind die Hauptgefährdungen für Mitarbeiter in der Gemeinde. Was sind unsere Gefährdungen? Wo leben wir an dem Wort Gottes vorbei? Gedanken, Worte, Taten verdunkeln oft die Leuchtkraft in unserem Leben. Streit und Unversöhnlichkeit und Rechthaberei raubt oft den Gemeinden Kraft und man stellt damit den Leuchter unter den Scheffel. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie behalten wir unsere Leuchtkraft? Wie können wir die Leuchten reinigen, reinhalten? Ich möchte drei Punkte dazu nennen. Das erste, Leben aus dem Dank. In einem Schlager aus meiner Jugendzeit, Sie kennen die Gitte, die hat gesungen, ich will alles und zwar sofort. Dieser Aussage möchte ich folgenden Satz von Friedrich Bodelschwing entgegenstellen. Er hat gesagt, die tiefste Kraft des Lebens ist der Dank. Dank im Blick auf mein Christsein. Er, der lebendige Gott, ist unser Leben, ist in mein Leben getreten, hat mein Leben neu gemacht, hat mir meine Schuld vergeben. Dank im Blick auf mein Christsein. Dank im Blick auf für die Vergebung, von der wir leben, die wir erfahren und die wir gewähren. Dank im Blick auf die Gemeinde. Mir ist bewusst, dass es nicht alles in der Gemeinde gibt, was uns Freude macht. Und es gibt Dinge in der Gemeinde, die uns vielleicht stören und ärgern. Aber ich muss mein Christsein nicht als Einzelkämpfer leben. Ich bin in die Gemeinde gestellt, in den Kreis von Menschen, die mit mir an diesen lebendigen Gott glauben, die mir zur Seite stehen, an die ich mich wenden kann, die mich umgeben mit ihrer Kraft, mit Zuspruch, mit Trost, mit Hilfe. Dank im Blick auf die Gemeinde und Dank im Blick für Gottes Wirken in meinem Leben. Leben aus dem Dank. Ein zweites, Leben aus der Stille. Im Versprechen des ECs, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, es war zumindest in meiner Jugendzeit so, im EC-Bekenntnis stand, ich möchte auf sein Wort hören, die Bibel lesen und beten. Dank, Leben aus der Stille. Kennen wir noch diese Stille, dass Gott zu uns reden kann, dass wir unser Herz und unsere Ohren öffnen für sein Wort, dass er hineinsprechen kann in unser Leben? Wie behalten wir unsere Leuchtkraft? Ein drittes, Leben in der Gemeinschaft. Die Begabungen, die uns anvertraut sind, brauchen Ergänzung. Unser Tun braucht Korrektur. Eine Situation in meinem Leben werde ich nie vergessen. Ich saß mit meinen Kollegen zusammen, wir haben zusammen gegessen und dann habe ich meinen ganzen Frust über meinen Chef losgelassen und habe gemeckert und geschimpft. Er hat dann nicht besonders freundlich zu mir gesagt, Bledau, das, was du tust, ist Sünde. Leben in der Gemeinschaft erfahren wir Korrektur durch unseren Mitbruder, unsere Mitschwester. Leben in der Gemeinschaft, wir brauchen Zuspruch und Trost. Von Jesus heißt es, er sah die Menschen. Er sah den Blinden am Wegesrand. Er sah die Menschen in ihrer Verlorenheit. Sehen wir unseren Mitmenschen, der unseren Trost, unseren Zuspruch braucht? Leben in der Gemeinschaft. Wir brauchen den Zuspruch und wir brauchen den Zuspruch der Vergebung. Ihr seid das Licht der Welt. Herausforderung, Überforderung oder Auszeichnung. Jesus möchte uns als seine Leuchten in dieser Welt gebrauchen und wir sind dazu eingeladen, uns von ihm anstrahlen zu lassen und etwas von seiner Freundlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit weiterzugeben. Das möge Gott uns in unserem Leben im Alltag schenken. Amen.